Oh, das ist wirklich eins.
Oh, Taubsi.
Ja.
Taubsi
habe ich. Nee, Evoli.
Ich habe auch Evoli.
Ach, das ist jetzt
ernst, oder nicht. Was?
Wieso sehe ich den denn nicht?
Ich sehe ihn auch nicht. Das ist doch scheiße.
Ihr verarscht uns doch. Komm. Okay. Ja, aber wo soll der denn sein?
Der war gerade so noch in Reichweite.
Ich will auch Evoli. Ich habe nämlich schon ein paar.
Welches Level bist du eigentlich?
11.
Hm. Oh. Wie ist das so in der Arena?
Ich habe heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit schon eine.
Was bist du für ein Team? Combat Kano. Blau?
Ja.
Du Weisheit auch. Oder so ist das, ne?
Oh, das hat mir aber schon einer wieder rausgekegelt.
CD Uplink.
Hi. Wir schulden euch ein Intro.
Willkommen bei Pokémon TV.
Genau. Hallo Ash. Ja. Also wir sind alle im Pokémon-Fieber. Heute wird es überraschenderweise nicht um Instagram gehen, Stefan.
Instagram?
Nein, nicht um Instagram.
Jetzt hab ich siehst du mal, du hast ja überhaupt gar keine
Stefan,
Ahnung.
Stefan, ja stimmt. Um Instagram geht es aber auch nicht.
Das ist das wahre AR-Game. Ja. Deswegen bin ich hier. Wir reden jetzt die ganze Zeit über Ingress. Ich finde, das kriegt jetzt die Aufmerksamkeit, die es verdient hat, endlich mal nach 2 Jahren.
Ich bin gerade am überlegen, wer sich mehr zum Apple gemacht hat gerade. ob du mit deinem Retro-Spielen oder...
Retro-Spielen? Alter.
Oder ich mit meinen Wortverwechslungen. Naja, wie auch immer. Darum geht's nicht. Sondern es geht um Pokémon.
Surprise, sowohl positiv, surprise. Als auch, wir werden uns natürlich auch kritisch damit auseinandersetzen.
Ja. Okay. Ja, wenn du möchtest, gerne. furchtbar kritisch werden wir uns auch mit Android 7 auseinandersetzen, alias Nougat.
Mhm. Du und kleines Nougat-Mäulchen.
Ja. Und, immer schön gewesen, ja. Ja, nicht ganz so kritisch. Wahrscheinlich werden wir uns mit dem Titelthema beschäftigen. Genau. Clever PC aufrüsten.
Und der blauen CT.
Hast blaue du CT.
Aus?
Ja. Okay. Team Blau. Ja, dann fangen wir damit auch gleich an, würde ich sagen. Genau. Also wann und wie und warum sollte ich meinen PC denn clever aufrüsten?
Dann, wenn es irgendwie anfängt zu lahmen, wenn es irgendwie ruckelt. Hm. Die Anwendungen viel länger brauchen zum Starten, der ganze PC länger braucht, die Festplatte die ganze Zeit rumrattert, dann ist es Zeit mal. Ja.
Wollte ich gerade sagen, ist das nicht das Erste, was man macht, zu gucken, ob man eine Festplatte hat und wenn ja, eine SSD rein?
Richtig, du hast es genau schon richtig erkannt. Das ist das, was ich jedem empfehlen würde, der noch einen Rechner hat, der schon ein bisschen älter ist und um da einen ordentlichen Geschwindigkeitsboost.
Ich glaube, so, das ist das Beste, was man machen
das
kann.
Das ist erstmal, das kann man schon mal schon pauschal sagen.
Also, da gibt es auch kaum Bedingungen für, oder? Also, dass man sagt,
naja, außer der Rechner ist ganz alt. Ne? Also, wir haben ja auch so ein paar Tipps gegeben. Ne? Wann lohnt sich das noch? Also, wenn der Rechner jetzt aus dem vorgangenen herrlichen Jahrzehnt ist, dann sollte man das, ich glaube, schenken, da nochmal Geld reinzustecken.
Echt? Ich dachte, eine SSD, da kannst du nie was falsch mitmachen.
Ja, aber. Ich meine, der Rechner, wenn der irgendwie 7 Jahre alt ist, da jetzt nochmal Geld reinzustecken.
Du, die Platte kannst du ja weiterverwenden.
Ja, aber ich will, ja du kann, bist man, der kann Profi, man machen, ich aber.
Du musst halt an Trabi musst du auch keinen Spoiler ranhängen.
Ja, das stimmt. Genau,
Stefan wird das machen. Er ist ja autofree. Ja. Also damit will ich dich jetzt nicht.
Oh, das war ein Kompliment. Achso, ja, cool.
Wir sind heute wieder besonders nett zueinander. Ja, okay, also Festplatte auf alle Fälle raus. So. Aber wo setze ich denn sonst erstmal an? Also, wo fange ich an? Woher soll ich überhaupt wissen, ob es Sinn ergibt, was Sinn ergibt? Ihr habt, glaube ich, auch eine Preisgrenze gesetzt, ne?
Genau, wir haben uns so ein typisches Budget von 150 Euro gesetzt, weil damit kann man schon sehr viel machen.
Ja.
Und dann kommt es halt drauf an, ne? Woran hängt es. Ne? Da haben wir auch noch ein paar Tipps, wie man das diagnostiziert, wo man da schauen muss. Da gibt es dann halt verschiedene Optionen.
Okay, zum Beispiel?
Ja, na, also wie gesagt, wenn der RAM voll ist, dann ist natürlich das Naheliegende, einfach nochmal ein Modul mehr zu stecken, zu upgraden. Kostet ja auch nicht mehr viel. Ne? Irgendwie so 4 GB kostet, glaube ich, was weiß ich, 20 Euro.
Wie finde ich es raus, ob der RAM-Rand voll ist?
Am besten mit dem Taskmanager. Da muss man gar nicht zusätzliche Software installieren, sondern einfach mal Windows Taskmanager gucken. Da sieht man, ob der RAM voll ist.
Mittlerweile muss man, glaube ich, irgendwo noch drauf, dass die Ansicht erweitert ist, ne?
Ja,
man dann mal so eine kleine Übersicht gerade.
Genau, wir haben auch einen Screenshot dann drin im Heft. Kann man sich das anschauen, wie
Steuerung
das aussieht.
Halt entfernen und dann auf Taskmanager. Ja.
Oder Taskmanager starten und so weiter. Genau, und da kann man auch gucken, ist die CPU voll ausgelastet? Gibt es Anwendungen, die ganze Zeit auf der Festplatte rumrattern und so weiter? Da kann man schon...
Also vielleicht
aber jetzt mal so aus der Praxis, wenn auf dem ruhenden Desktop, da denke ich, sieht man wahrscheinlich erstmal noch nichts, sondern man startet die Programme, die lahmen sozusagen.
Na, das kommt drauf an. Also man muss ja erstmal ausschließen, nicht, dass es irgendeinen anderen Übeltäter gibt. Ne? Deshalb ist es besser, erstmal Rechner einfach booten, Taskmanager öffnen, gucken. Wenn der zum Beispiel jetzt die ganze Zeit der Virenscanner rumfeuert, dann ist der die Ursache. Ne? Dann nützt auch wahrscheinlich ein Upgrade nicht so viel. Oder es gibt irgendwie einen Treiber-Bug oder so, das sollte man natürlich vorher erstmal ausschließen, bevor man jetzt irgendwie Geld, genau, Malware auf alle Fälle und so weiter.
Also aber ansonsten sieht man ja nicht im Taskmanager, wenn noch gar kein Programm läuft. Gut,
aber wenn du den Rechner gestartet hast und der RAM schon voll ist, ohne dass du ein Programm offen hast, dann kannst du natürlich davon ausgehen, da lohnt es sich vielleicht schon mal was reinzustecken. Ne?
Aber sind die aktuellen Betriebssysteme nicht sowieso so, dass sie immer ganz viel in RAM auslagern und so weiter? Also kann man das wirklich sehen? Also ich habe immer das Gefühl, dass mein RAM sozusagen immer mehr gefüllt ist, als es eigentlich müsste.
Na gut, es gibt den Dateicache, aber das rechnet das Windows eigentlich raus in der Anzeige. Das zeigt sogar. Also es gibt verschiedene Ansichten, aber in der Standard-Task-Manager-Anzeige ist das eigentlich nicht mit drin.
RAM hatte ich bislang, bei 8 GB war der nie voll.
Ja, das ist ja auch viel. Ich rede ja jetzt von Rechnern, die so 5, 6, 7, 8 Jahre alt sind. Und da gab es teilweise noch Rechner, wo nur 2 Gig drin stecken.
Gerade bei RAM, wie finde ich denn da überhaupt raus, welchen ich brauche? Weil ich meine, es gibt mehrere DDR-Versionen.
Genau, ich habe den mal auf 2 mitgebracht.
Verschiedene Taktungen und so weiter.
Also klar, ob der jetzt reinpasst oder nicht, das ist jetzt hier ein Node-Programm. Ne,
genau, das ist ein SODIMM.
Das ist ein für Desktop Rechner, das ist
eine SSD. Das sind SSDs, genau. Ah, ja. Das ist eine M-SATA, eine etwas ältere für Notebooks. Das ist die neue, die M2, und dann habe ich hier noch so 2,5 Zoll SSDs
da mit. Kommen wir gleich zu.
Genau.
Also RAM, wie finde ich es raus?
Welcher passt oder?
Ja, welcher passt, was ich brauche?
Ja, entweder ins Handbuch vom Mainboard schauen, da steht es meistens
drin. Was man ja selten noch hat.
Ansonsten gibt es halt Tools, haben wir auch verlinkt, CPU-Z, da kann man das auch auslesen, was das für ein Speichertyp ist, und dann halt möglichst ähnlichen kaufen. Da braucht man aber jetzt irgendwie kein High-End-Rahmen über Takter-RAM, das kann man sich alles schenken. Kein
Kühlkörper oder sowas drauf.
Ne? Also dann lieber einen günstigen, vernünftigen Rahmen.
Okay.
Und
ist es denn auch wichtig, dass man dieselbe Taktung nimmt? Ist es empfehlenswert?
Es gibt ja manchmal.
Wenn möglich, ja, aber in der Regel lesen die BIOS-Setups die Speichergeschwindigkeiten aus und gehen immer dann auf das quasi geringste Level, was.
Okay,
also abwärtskompatibel.
Genau,
ist kompatibel. Deshalb lohnt es sich auch meistens nicht, da irgendwelchen teuren RAM zu kaufen.
Okay, Thema CPU vielleicht als nächstes.
CPU ist ein schwieriges Thema.
Okay, also sehr gut.
Das Problem ist, genau, das habe ich da auch länger ausgeführt, das Problem ist halt immer, es gibt halt viele Leute, die denken, ach, ich hole mir jetzt erstmal einen Dual-Core, da kann ich Geld sparen, und dann in 3-4 Jahren, wenn ich es brauche, rüste ich auf einen Quad-Core auf. Das Problem ist, in 3-4 Jahren gibt es den Quad-Core nicht mehr, weil ja alle 2 Jahre die Sockel sich ändern, die Fassungen, und die Prozessorhersteller ganz schnell, vor allem die High-End-Prozessoren, also die schnellen und teuren, und vor allem die Quad-Cores aus dem Handel wieder rausnehmen und lieber ihren neuen Prozessor verkaufen wollen. Und dann ist nämlich das Problem, dass man schon jetzt, zum Beispiel die Haswells ist jetzt gerade rumgegangen, sind jetzt schon abgekündigt, ne, obwohl die jetzt ein Dreivierteljahr erst quasi nicht mehr die aktuellsten sind, und für ältere, ne, so Core i, was weiß ich, 4000, Core i 3000, Core i 2000 und so weiter, da kriegt man schon gar nichts mehr für.
Das
ist dann alles nur noch eBay oder gebraucht.
Das heißt, deine Empfehlung wäre dann lieber nochmal ein bisschen was drauflegen,
also, und schon was.
Also beim Prozessor eigentlich immer grundsätzlich, eigentlich, das gilt für alle Komponenten, immer den Rechner nach den Anforderungen kaufen, die man jetzt hat, und nicht irgendwie sagen, ja, ich könnte ja mal später irgendwie eventuell aufrüsten. Ne? Also wenn man weiß, dass man 4K-Spiele spielen will, dann muss man sich halt jetzt eine dicke Grafikkarte kaufen. Kann ich sagen, ja, dann könnte ich mir vielleicht meine nachstecken.
Das heißt aber auch andersrum, wenn ich halt Büroanwendungen mache, dann hole ich mir einen Dual-Core.
Genau.
Nicht den Quad-Core.
Mit einer SSD und dann
ist gut. Gibt es noch Dual-Cores?
Ja.
Ah ja, okay.
Die sind
empfehlen wir auch sogar. Also wir von den 300€ Bauvorschlag. Also für einen Bürorechner ist das ja absolut ausreichend. Wenn ich den ganzen Tag nur Textverarbeitung, Mails und nur surfe, dann ist das vollkommen ausreichend.
Das ist doch sowieso so eine Frage, die immer im Raum steht. Macht es jetzt mehr Sinn, irgendwie mehr Kerne zu haben oder nicht? Für welche Anwendungen? Welche nutzen es aus, welche nicht?
Das muss man
auch eine lange Diskussion bei Spielen.
Wie gesagt, also bei Spielen ja. Also wenn ich jetzt ein Gaming-System, das haben wir auch vor kurzem mal schon getestet, wir hatten mal so einen gleich teuren Pentium mit 2 Kernen gegen einen Athlon X4 laufen lassen, für 60€ jeweils die CPUs, und da hat der Athlon bei Spielen klar besser abgeschnitten. Einfach, weil er 2 Kerne mehr hat.
Okay.
Und dann die typischen Beispiele natürlich Videokodierung, Rendering oder so weiter, dann ist klar, dann mehr Kerne hilft.
Habt ihr eine Erklärung für diese ganz kurzen Sockelwechselzyklen? Also ich meine, oder ist es eigentlich, also bringt der neue Sockel irgendwas außer dem Hersteller, der mir ein neues Board und
verkaufen teils, teils. Kann? Zum einen ist es die Spannungsversorgung, weil die sich auch jeweils ändert, ne? Weil neue Stromsparzyklen kommen und die alten Spannungswandler auf den Boards nicht diese unbedingt unterstützen. Okay. Zum anderen ist es natürlich auch ein wirtschaftlicher Grund, ne? Weil, wie gesagt, wenn der Prozessorhersteller eine neue Plattform bringt, dann muss man ja ein neues Board kaufen mit dem neuen Chipsatz, dass er auch der, die ja auch vom Prozessorhersteller stammen. Genau, also mehr Profit für den Hersteller, ne?
Das war,
Prozessor der, und den Chipsatz verkaufen können.
War der Grund, warum ich mich über den Artikel halt echt gefreut habe, weil das mittlerweile gerade bei CPU-Abrüsten wirklich ein richtig kompliziertes Thema ist. Ich kann mich daran erinnern, früher hast du dir ein Socke 7-Board gekauft und da konntest du dann halt irgendwie 5 Jahre lang irgendein Athlon reinknallen und der hat auch auf jeden Fall funktioniert und das geht jetzt irgendwie gar nicht mehr. Und deswegen
was fand, war das denn?
Ja, ist lange her, um die Jahrtausendwende, Socke 7, Super Socke 7, wann war das? So um 2097
rum und so.
Genau. Ja, damals.
Ja, aber es ist heute wirklich ein Problem. Also und vor allem, das ganz schwierig wird es dann bei den High-End-Plattformen, ne? LGA 1366, LGA 2011 und so weiter, wo die Prozessoren neu ja schon 400, 500 Euro kosten und die werden auch nicht billiger. Das ist ja auch so ein Trugschluss. Ne? Mit kaufe ich mir später ein Quad-Core, müsste dann ja billiger sein. Das stimmt aber nicht. Also die Preise.
Außer du kaufst ihn gebraucht.
Ja, aber wie gesagt, wenn Neuware, die Preise fallen nicht. Ne? Also der Einstiegs-Quad-Core bei Intel kostet jetzt schon seit 3, 4, 5 Jahren immer 150 bis 170 Euro.
Dann kommt einfach der nächste für den gleichen Preis.
Dann kommt einfach der nächste für den gleichen Preis, der aber mehr Leistung hat. Und deshalb ist es auch Käse, den alten zu kaufen, weil der ja dann auch langsamer ist, aber genauso viel kostet.
Aber ich meine, es ist ja echt schon erstaunlich, dass man nicht einfach sagen kann, jetzt will ich mal ein bisschen Geld ausgeben. Ich will den aktuellsten, besten Sockel haben. Das kann man ja so gar nicht sagen. Es sind ja immer mehrere Sockel parallel,
ja, aber
die
das
unterschiedliche Charakteristika
haben. Genau, die haben unterschiedliche Zielgruppen, aber das ist eigentlich bei Intel relativ gut, finde ich. Ne? Dieser LGA 1151 haben wir jetzt, glaube ich, aktuell für die Skylakes. Das geht vom 35 Euro Celeron Dual Core bis hoch zum 350 Euro Core i7 K-Prozessor übertaktbar 4 GHz.
Also das war jetzt der 13...
Nee, 1151, genau. Und dann drüber gibt es den High-End, das sind die 2011 V3 aktuell. Das sind dann die 6, 8 und 10 Kerner.
Das sind das dann so für Xeon-Prozessoren?
Das sind so von Xeon abgeleitet, das sind keine Xeons, aber die Consumer-Varianten davon. Ne?
Okay.
Aber die kosten halt, wie gesagt, 350, 400 Euro bis hoch, der teuerste, glaube ich,
das ist 100 Euro. Das ist eigentlich nicht für zu Hause gedacht.
Na doch, wenn man viel Geld ausgeben will. Aber, ne, aber es kommt drauf an, also wenn man Anwendung hat, wo man weiß, die nutzen 8 oder 10 Kerne und ich verdiene damit mein Geld, dann ist das legitim. Aber für einen stinknormalen Allround-PC, da reicht ein Quad-Core-Dicker aus.
Naja, aber es passieren ja dann, also das weiß ich jetzt nicht bei den beiden Beispielen, aber ich habe mal geguckt, habe bei der High-End-Plattform geguckt und da habe ich Features nicht gehabt, die es bei der Plattform darunter gegeben hat. Ich weiß nicht, irgendwie Onboard, also wirklich Chipsatz USB 3.0 oder von mir aus auch WLAN noch mit drauf. Also, das gab es wahrscheinlich noch nicht auf diesem
High-End. Genau, das ist das Problem, weil die High-End-Plattformen eine längere Laufzeit haben. Ne? Also die Desktops hier, die Mainstream-Plattform, was LGA 1155, also ändert sich ja immer hinten ein bisschen die Fassung. Die haben so eine Laufzeit von 12, 18, 24 Monaten und die High-End-Plattform eher so 24 bis 36. Und das Problem ist, dass die Chipsätze bei den High-End-Plattformen auch selten geupdatet werden und dann eben, wie du sagtest, USB 3.0 oder so über Zusatzchips
angebunden werden muss.
Also die teurere Plattform ist nicht unbedingt auch die bessere. Ne? Das hängt immer, wie gesagt, vom Einsatzzweck ab. Was habe ich, was will ich für Anwendungen nutzen, was habe ich für ein Nutzungsprofil? Und deshalb ist das teure ist gleich besser, stimmt überhaupt nicht. Deshalb,
Noch ein anderes Thema vielleicht, das Motherboard. Das, für mich ist das immer das komplizierteste Thema, weil du da wenig auf Benchmarks oder so eigentlich gucken kannst oder brauchst. Abgesehen, also ist klar, irgendwie, ich weiß, welchen Prozessor ich nehmen will und weiß, welcher Sockel dazu gehört, dann habe ich natürlich eine eingeschränkte Auswahl an Mainboards. Und wie mache ich denn dann da weiter beim Mainboard? Muss ich da noch halt irgendwie viel auf Geschwindigkeiten oder so
achten? Gut, also das geht jetzt ein bisschen raus aus dem Aufrüsten. Also wir sagen, wenn man ein neues Mainboard sich kauft, dann ist ja explizit auch ein neuer Prozessor, neuer RAM fällig meistens. Dann ist das kein Aufrüsten mehr in unseren Augen, weil dann ist man wenn man das zusammenrechnet, dann ist man bei 300 Rechner, ne? Euro und das ist für uns das ist neuer Rechner. Okay. Ne? Also wir sagen immer so, also Aufrüsten ist bei uns gezielt, ein, zwei, drei Komponenten maximal und wenn man da irgendwo, ne, das Problem, das haben wir auch hier drin beschrieben, ne, man kauft sich jetzt einen alten Rechner oder man hat einen alten Rechner, so als erstes tauscht man die SSD aus. Und dann fällt einem auf, okay, SSD ist jetzt schnell, jetzt ist aber zu wenig RAM da. Dann rüstet man noch den RAM da, dann merkt man, cool, jetzt ist auch der RAM schnell und dann, ach, da könnte ich ja noch die Grafikkarte machen, weil ich noch den großen Monitor anwende und dann dies und das und jenes und dann muss ich aber noch den Spezialadapter kaufen, weil das sonst nicht passt und so weiter. Und schon hat man eine alte Plattform, wo man ganz viel dran gefrickelt hat und dann lass nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr das Board kaputt gehen und dann steht man vor ganz viel Zeug, was man nicht mehr weiterverwenden kann. Mhm. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel noch viel Geld in DDR2-Speicher ausgibt, das bringt einem nichts mehr. Es gibt keine aktuelle Plattform mehr, wo man den stecken kann.
Das heißt auch, diese 150 Euro oder vielleicht noch ein bisschen mehr sind so die Grenze, wo es wahrscheinlich auch noch sinnvoll ist.
Genau.
Und wenn man darüber hinausgeht, noch mehr Austausch, noch teurer, dann kann man wahrscheinlich auch schon drüber nachdenken, ob man nicht das ganze
System austauscht. Genau, also deshalb haben wir, das ist so unser Erfahrungswert. Ne? Okay. Das ist jetzt kein Wert, den wir uns so ausgedacht haben, sondern das ist aus unserer Erfahrung typischer Wert. Und man kommt damit ja auch weit. Ne? Für 150 Euro, da kriegt man eine 500 Gigabyte SSD und kann auch den RAM von 4 auf 8 Gigabyte verdoppeln. Ne? Mhm. Also da hat man ja einen richtigen Leistungsboost.
Ne? Gibt es bei den SSDs noch große Unterschiede?
Dann sag ich nicht mehr.
Also, Zuverlässigkeit, also, Geschwindigkeit?
Kaum noch. Also das in der Hinsicht, also bei SATA-SSDs, also ich würde auch immer noch eine SATA-SSD kaufen, auch bei neuen Rechnern, weil das vom Preis-Leistungs-Verhältnis wesentlich sinnvoller
ist. Also nichts, was direkt aufs Mainboard
die kommt. Die M2-SSDs, ne? die haben zwar PCI Express, aber beim normalen Fall merkt man das nicht, also im normalen Benutzungs...
Okay, also einfach die wegen der Handhabung und auch Preis und so weiter.
Genau, also vor allem normale Kapazität. Ne?
Also, ja, Kapazität, gesagt, das ist hier eine 4 Terabyte.
Ne? Das ist jetzt, die haben wir frisch reinbekommen, deshalb habe ich die jetzt einfach mal als Demo-Objekt mitgenommen.
Ja, genau, das habe ich auch gemacht. Ich habe leider keine Hemmung. Okay. Vielleicht nochmal für die Detailkamera,
wenn es nicht glaubt. Die 1400 Euro nachher, die kriegst du mir dann. Ja,
dann kannst hier, 4 Terabyte.
Genau, die haben ja jetzt,
so hat auch schon Beschädigung. 400 Euro, oder?
Ich finde das jetzt nicht
400 Euro, das
ist gut. 1400.
Ach so.
400 Euro, dann hätte ich sie mir auch gekauft.
Ja. Nein, das ist. Stimmt, es kostet ja so eine 500. Ja. So eine 500.
Eine 500, da kriegt man so 105, knapp über 100, genau. 120, ja. Genau, sowas in der Dreh. Genau. Das ist auch vernünftig. Das ist halt, ja, das ist die erste, die es jetzt gibt, mit 4 Terabyte für SATA, aber.
Ja. Okay, ja, gut.
Ja.
Also, wer halt meint, sein Rechner ist zu langsam, hier im Heft, gibt es einen schönen Leitfaden eigentlich. Da wird man durch alles durchgeführt.
Auch Besonderheiten bei Notebooks, das ist ja immer schwieriger, ne, aufzurüsten, das wollte ich vielleicht nochmal
ergänzen. Ah ja, Notebooks, ne? Habe ich auch drin. Ja.
Genau, oder Mini-PCs, ne, da ist halt, bei Notebooks ist heute ist ja fast alles aufgelötet oder aufgeklebt, da wird es ganz schwer, was auszutauschen. Ne? Oder man kommt gar nicht ran, weil keine Schrauben dran sind. Ne? Da haben wir halt Tipps gegeben, was man da noch tun kann.
Was kann man bei Notebooks noch machen, bei modernen Notebooks?
Das gleiche, RAM.
Platz und Speicher.
Ja, wenn man es aufkriegt, meistens ein RAM. Bei Apple ist auch inzwischen aber auch aufgelötet. Oder dann halt den Datenträger. Ne? Das ist meistens heutzutage eine SSD oder wenn man noch ein älteres Notebook hat mit 2,5 Zoll, dann kann man halt Notebookplatte tauschen. Und man muss auch gar keine SSD nehmen. Also jetzt Preis-Leistungstipp, ne? Wer sparen will, dann eine Hybrid-Festplatte kaufen. Weil dann hat man die Kapazität von so einer 4 Terabyte SSD, aber die Geschwindigkeit von der SSD.
Ne? Die nehmen sich dann nicht
so. Und dann für, weiß ich nicht, was kosten die, 150 Euro oder so.
Ich wusste gar nicht, dass die noch gibt überhaupt.
Ja, nee, ist eigentlich schade. Eigentlich finde die, vor allem für günstige Rechner, wo man jetzt eben auf den Preis schauen will oder muss und dann nicht irgendwie ziemlich viel Geld in SSD und aber die große Kapazität braucht, dann kann man mit einer Hybridplatte quasi...
Achso, kurz zur Erklärung, ne? Also das ist eine Kombination aus Festplatte
und SSD. Genau, das ist eine ganz normale Festplatte fürs Betriebssystem und auch so erscheint die als normale Festplatte, hat aber zusätzlich Flash-Speicher drauf gelötet auf der Platine und beschleunigt dann halt eben diese Programmstarts oder Zugriff auf zufällige Daten.
Das also immer noch empfehlenswert.
Auf alle Fälle.
Ja. Okay, sehr gut. So, gehen wir weiter in den Mobilbereich. Zu Android 7.
Ah, hebst du echt das Bonbon für den Schluss auf?
Okay. Was meinst du jetzt mit Bonbon?
Taubsi-Bonbon oder Ratzfatz-Bonbon? Aber wir reden ja nicht über Bonbons, sondern über Nougat.
Ah. Das war die Überleitung.
Was war Android 2 nochmal? Was hatten die
für... Oh ja, hoffentlich kriegen
wir Android, das hin. Android 1, 2 hatte schon die Bezeichnung, ne? Mit B... Was war B?
Oh, was? Weiß ich nicht. Eclair weiß ich noch. Ja. Dann kam Donut. Aber was
Donut war ja davor. Donut.
Ja, stimmt.
Und dann kam Froyo, Frozen Joghurt.
Genau.
Habe ich davor.
Ice Cream Sandwich.
Gingerbread.
Gingerbread. Ich kann es einfach
nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob die internen Versionen, ob die überhaupt schon Namen hatten.
Honeycomb.
C gab es noch.
Nee. Na ja, gut, also
du kannst ja mal googeln und
wahrscheinlich auch
wurscht. Stefan erzählt was über Nougat.
Genau, es heißt tatsächlich Nougat. Das war eine ganz spannende Frage. Sie haben ja
Nutella war
kurz. Genau, aber habe ich dann auch nicht geglaubt irgendwie.
Nee, aber wieso? Mit KitKat, da haben sie ja sogar so ein French,
mit so KitKat, das war so ein Werbedeal.
Mit Nestlé.
Ja, ich glaube, habe irgendwie nicht daran geglaubt, dass sie das...
Ja.
Ich habe noch nie jemand gehört, der das so ausspricht.
Der ist ein Akzent drauf.
Ja, stimmt schon. Accent de Grasse, ja.
Bei Pokémon ist ja auch...
Okay. Eigentlich ja Pokémon. Eben, ne? Aber nee, das ist ja japanisch.
Ich suche mal kurz.
Ja, gut, also mehr. Der Name ist eigentlich auch das Unwichtigste. Ja, sie haben es diesmal extrem lange rausgereizt.
Aber trotzdem warten ja alle mal drauf.
Ja, das, darf ich kurz?
Was?
Ja. Also, at 1.0 war Base. 1-1 war Base 1-1 und dann fing es erst an mit Cupcake.
Ah, Donut, Cupcake, stimmt, scheiße.
Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jellybean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat.
Okay, ja. Cupcake, ja, gut.
Ja, sie haben es lange halt als Android N vermarktet und haben da dieses Mal so einen richtigen Hype drum gemacht. Wie wird es denn wohl heißen? Gab ein Gewinnspiel, haben viele Leute ganz kreative Sachen eingereicht und irgendwie war
dann haben sie das einfach weggeschmissen.
Vornherein klar, dass es Nougat heißen wird, eigentlich, weil es sehr naheliegend ist.
Aber ich glaube, in den USA ist das Wort Nougat sehr exotisch und so, es war sehr, ich glaube, edel konnotiert, glaube ich.
Ist in den USA überhaupt Nutella so bekannt?
Ist es Kinderschokolade? Ja, Nutella habe ich jetzt gar nicht so darauf geachtet, ehrlich gesagt.
Okay,
ich auch nicht.
Gut. Um nochmal das Unwichtigste
kurz. Ja, wollte ich sagen, mehr gibt es eigentlich auch kaum zu sagen.
Die Leute sollen das Heft kaufen.
Ja, genau. Okay. Ja, vielleicht kannst du ja doch ein bisschen was erzählen, was einen erwartet. So, sieht das wieder komplett anders aus? Gibt es eine neue Bedienoberfläche oder so?
Nee, zum Glück nicht. Das war ja jetzt lange Zeit irgendwie, weil Android ja auch kacke ausgesehen hat, war das lange Zeit immer so, dass die Leute gesagt haben, oh, cool, neue Oberfläche. Das Material Design, was ja im Prinzip mit Lollipop schon so ein bisschen angefangen haben, auf den Weg zu bringen, ist im Prinzip erhalten geblieben. Also optisch hat sich fast gar nichts getan eigentlich, außer in Details. Aber das sind halt geile Details, auf die man Bock hat. Also es wird zum Beispiel einen Zwei-Fenster-Modus geben.
Ja.
Das können ja einige Samsung-Tablets, können das schon länger. Du hast halt wirklich die Möglichkeit, wenn du...
Smartphones auch.
Genau, wenn du... Mein Telefon klingelt, dann kann ich es jetzt nicht zeigen. Wenn du in dem App-Drawer sonst zwischen, nicht in dem Drawer, in dem Umschalter zwischen Recent Apps umschalten möchtest, hast du die Möglichkeit, halt eins hoch zu maximieren und das zweite daneben. Und dann hast du halt wirklich mit einer Bildschirmteilung, wo du einen Rahmen hin und her verschieben kannst, zwei Apps gleichzeitig am Laufen.
So ein bisschen, wie man es bei Windows kennt.
Im Prinzip so ähnlich.
Und was Samsung-Handys auch schon
Ewigkeiten ich sag mal, Samsung macht das ja schon ein bisschen länger und das hat Google sich jetzt endlich mal abgeguckt. Funktioniert auch wirklich so, per Drag and Drop kann man halt auch mal Dateien rüberschieben, was irgendwie auch cool ist, wenn einer eine Adresse schickt oder so. Kannst du ja von WhatsApp in Google Maps rüberziehen.
Das ist immer noch eine Quälerei bei den Geräten, dieses Copy-Paste.
Also
auf markieren mit zwei Markern und so.
Auf Samsung-Telefonen passiert mir dieses Split-Screen, passiert mir grundsätzlich nur aus Versehen. Also ich habe jetzt nicht wirklich, das ist manchmal praktisch, aber ich...
Auf dem Handy ist das auch nicht so geil, finde ich.
Manchmal, also es ist für Copy-Paste ist praktisch, aber wenn das so geht, dass man das sozusagen über den, das heißt ja nicht App-Drawer, sondern
Apps
über Recent-Apps,
da. Das ist wie heißt denn das Ding eigentlich? Weiß ich jetzt selber gar nicht. Und das funktioniert ziemlich gut. Das ist so die größte Neuerung. Die zweite Neuerung, die man sieht, ist, dass wenn man die Benachrichtigungsleiste hier runterzieht, dann musste man früher einmal ziehen und dann nochmal ziehen.
Oder mit zwei Fingern.
Oder mit zwei Fingern. Das haben sie ein bisschen aufgehübscht, die Quick-Settings. Das ist alles ein bisschen schöner. Und dieses ganze Thema Benachrichtigungen, dass halt Benachrichtigungen jetzt noch ein bisschen besser gegliedert werden. Du kannst, wenn du das möchtest, man kann es natürlich auch ausschalten, direkt vom Sperrbildschirm auf Nachrichten antworten, was ich auch ziemlich praktisch finde. Das sind aber tatsächlich so die Sachen, die man optisch am ehesten erkennt. Der Rest findet unter der Haube statt. Und da sind aber teilweise auch ziemlich gute Sachen bei.
Nämlich,
gucke ich mal auf meine schlaue Liste. Es war tatsächlich so viel, dass ich es mir aufgeschrieben habe. Also was viele wahrscheinlich erfreuen wird, es kommt eine neue Grafik-API, Vulkan. Da hängen eigentlich alle, du nickst auch schon so wissen, da hängen eigentlich alle namhaften Hardwarefirmen im Prinzip auch mit drin. Das wird gerade im Hinblick auf die VR-Fähigkeit, die mit Android Nougat dann halt kommen soll.
Dieses Daydream.
Genau, das soll ja dann, jedes Daydream-fähige Telefon soll ja bestimmte Hardware-Voraussetzungen mitbringen und für eine VR-Darstellung muss ja auch relativ flotte Hardware haben. Um halt einfach zwei Bilder zu rendern.
Ich sag dazu nichts. Ich habe mit VR nichts am Hut.
Das auch mit Ablink
hat nichts am Hut gehabt.
Und dafür wird die API wohl tatsächlich wirklich einen deutlichen Performance-Schub bringen. Das wird sicherlich relativ nett. Instant-Apps war auch ein Thema, was auf der Google I.O. gezeigt wurde. Das fand ich auch ziemlich cool. dass man Apps benutzen kann, ohne dass man sie überhaupt installieren muss.
Also klingt mega gruselig erstmal.
Ja, es ist aber eigentlich ganz cool. Die Apps sind so ein bisschen modular aufgebaut und das hast du ja wirklich oft beim Surfen. Dann klickst du auf irgendeinen Link und das war dann halt ein blöder Instagram-Link oder ein eingebettetes Video von irgendeiner bestimmten Webseite. Und dann hast du die App gerade nicht, dann kannst du dir das Foto oder das Video nicht angucken. Naja. Und dann ist es mit Instant-Apps möglich, dass dann halt bestimmte Komponenten der App, die du eigentlich bräuchtest, nur on the fly runtergeladen werden, um sich dann halt...
Die kommen dann von der Webseite?
Oder aus dem Play Store. Eher aus dem Play Store.
Okay.
Also die Apps müssen dafür auch ein bisschen anders kompiliert und bei Google im Play Store eingestellt werden. Also ein bisschen strenger nach Modulen im Prinzip getrennt. Und dann könnte man, ist jetzt ein Kackbeispiel, weil YouTube vorinstalliert ist, aber theoretisch könnte man sich dann halt in der YouTube-App ein YouTube-Video angucken, ohne diese App installiert zu haben.
Okay.
Das ist ziemlich...
Und, aber wenn man dann wieder davon da rausgeht aus der Datei, dann ist auch erstmal alles wieder weg. Dann ist es jetzt nicht so, dass die App dann irgendwie im Hintergrund
installiert. Nee, du hast die dann halt eben nicht trotzdem hinterher installiert und da in deinen Apps rumliegen, sondern sie wird halt on the fly werden, die App-Komponenten, die man jetzt braucht, um eine bestimmte Funktion auszuführen, halt einfach on the fly geladen und genutzt. Und das ist eigentlich ein ganz cooles Patent.
Solange mein WLAN ist.
Wollte ich gerade
sagen. Ja, in Deutschland zumindest.
Das stimmt, ja. An der Verschlüsselung haben sie noch ein bisschen rumgedoktert. Die ist jetzt dateibasierend. Das betrifft, glaube ich, in erster Linie irgendwie Leute, die ein Gerät haben, wo mehrere Accounts drauf sind. Wenn man sich das Gerät irgendwie in der Familie mit anderen teilt, hat man jetzt so auch die Möglichkeit, dass niemand mit dem Dateimanager mal auf der SD-Karte in dem Speicherbereich des anderen Nutzers rumsuchen und gucken kann.
So ein bisschen wie bei Samsung Knox.
Genau, also es schirmt einzelne Android-Benutzer dann halt ein bisschen besser voneinander ab. Und dieses neue Verschlüsselungssystem brauchen sie unter anderem auch, weil sie den Update-Prozess massiv umgestrickt haben. Und das wird aller Voraussicht richtig cool. Sie haben Google hat noch nicht komplett verraten, wie sie es technisch umsetzen werden, aber voraussichtlich wird es so sein, dass bei den neuen Smartphones, die mit Nougat ausgeliefert werden, von dem Systemspeicherbereich so ein bisschen abgeknapst wird. Und der liegt halt brach. Und wenn dann es gibt ja monatlich Sicherheitsupdates, zumindest bei den Nexus-Geräten, das wird dann ganz still und leise im Hintergrund runtergeladen, ohne dass du das mitkriegst, wird dann halt auch auf diesen Speicherbereich draufgeschrieben, wird dort soweit fertig eingerichtet. Das ist bis dahin komplett silent. Und irgendwann, wenn du dann das nächste Mal dein Handy neu startest, dann setzt der Bootloader halt einfach deinen Schalter um und springt dann auf den neu markierten oder den neu runtergeladenen Bereich und markiert halt den anderen als.
Das heißt, du hast quasi dein System zweimal vorhanden.
Genau,
und eins wird dann schon gepatcht.
Genau,
und dann,
im Prinzip hast du es doppelt.
Dann wird irgendwann übergesprungen, quasi so wie Dual BIOS bei Mainboard.
Ja, irgendwie ja. Ne? Also das andere Update wird runtergeladen, soweit fertig eingerichtet. Dann hast du im Prinzip schon zwei fertige Systeme da liegen und beim nächsten Boot wird einfach auf das neue umgeschaltet und dann der Platz vom alten freigegeben für künftige Updates.
Okay.
Ziemlich cooles System, weil das kennt man ja jetzt, wenn man ein Nexus-Telefon hat. Dann lädst du das runter, startest das Handy neu, dann hast du da erstmal diesen Roboter, wo sich irgendwie die Zahnräder drehen und seine Antennen so hin und her wackeln und es passiert erstmal eine halbe Stunde nichts. Ja. Und wenn das dann durch ist, dann geht's los, hier mit Apps müssen optimiert werden und dann optimiert das Ding nochmal eine Dreiviertelstunde Apps. Dafür wird es auch einen neuen Compiler geben, auch dieses App-Optimieren fällt weg. Also das heißt, wenn ein Update kommt, wird runtergeladen, das schränkt dich nicht ein, du startest das Handy neu und das ist zack, sofort in der neuen Version da.
Okay.
Und das wird ziemlich cool sein, weil die monatlichen Updates, so löblich sie auch sind, mir gehen sie tierisch auf den Geist, weil wenn das kommt, weiß ich schon, okay, jetzt kann ich mein Handy erstmal eine Stunde nicht benutzen.
Also das hat irgendwann sich die Politik geändert, dass es so kleine Sicherheitspatches gibt, wobei auch andere Hersteller, glaube ich, die einspielen. Ne? Samsung hat öfter mal welche, BlackBerry macht das.
Aber ja, nicht das ist so regelmäßig.
Nee, nicht so regelmäßig. Es ist halt ein verzweifelter Versuch von Google, diese Fragmentierung irgendwie mal in den Griff zu kriegen. Also sie lagern ja auch immer mehr Betriebssystemfunktionen in die Google Play Services aus, dass man dann halt einfach über den normalen Google Play Store Updates von System, App oder Komponenten kriegt. Irgendwie versuchen sie es so in den Griff zu kriegen.
Kann ich das jetzt schon ausprobieren?
Das kannst du jetzt schon ausprobieren, wenn du eins der unterstützten Handys hast. Das sind im Prinzip alle neueren Nexus-Geräte. Das Nexus 5 nicht mehr, aber das 5X.
Das hier.
Genau, das 5X.
Nexus 6.
Das 6er, das 9er, das Pixel C und ein Xperia von Sony haben sie tatsächlich auch noch mit in
und das Z3, ne?
Ja, das war ein relativ altes Ding irgendwie. Ich habe auch nicht verstanden, warum ausgerechnet das.
Ja.
Da, und das hat Google auch zur Abwechslung mal cool gelöst, ein bisschen Apple inspiriert. Du gehst auf die Developer-Website und sagst, ich will jetzt an dem Beta-Programm teilnehmen Und sofern du ein passendes Handy hast, kriegst du wirklich 10 Sekunden später eine Benachrichtigung, dass eine neue Betriebssystemversion für dich vorliegen würde. Mhm. Dann wird die einfach over the air runtergeladen, wie ein normales Update sonst auch. Und danach hast du halt einfach die aktuelle Vorab-Version, die Developer-Preview.
Das heißt, du brauchst nichts mehr flashen.
Du musst nichts flashen, du verlierst deine Daten dabei nicht. Kannst es halt gefahrlos ausprobieren, wenn du von dem Preview wieder weg willst und sagst, ich will jetzt sofort wieder ein stabiles System haben, dann müsstest du flashen. Wenn du sagst, nö, es läuft eigentlich gut genug.
Was aber auch wenn es die Stable schon gibt. Also der updatet sich nicht auf die Stable.
Dann doch, irgendwann. Genau. Und final, also wenn du es halt wirklich durchhältst mit den Previews, weil sie dir stabil genug sind, dann kriegst du dann irgendwann im Herbst tatsächlich auch nochmal das letzte OTA-Update auf die feine Version.
Und dann kann ich es eigentlich abstellen, das Beta-Programm.
Und dann kannst du das Beta-Programm abstellen. Dann kriege
ich nur noch die Sicherheitsupdate.
Genau,
weil dann würde ich ja normalerweise, wenn ich das anlasse, dann würde ich ja dann ganz schnell schon wieder die Android
7.1 oder was auch immer.
Ja.
Die Android O.
Ja, O. Preview können wir bekommen. Ja auch schon mal über einen Namen spekulieren.
Ja. Orange Juice.
Oreo.
Ist nicht süß
Oreo,
genug. Oreo ja, könnte sein, ja. Nee, also das wird auf jeden Fall wahrscheinlich mit den Updates der spannendste und auch bequemste Teil dann sein. Ja.
Also wenn man es sich angucken möchte, ist es relativ unproblematisch, wenn man ein richtiges Gerät hat.
Ja, wenn man Nexus hat. Oh, da fällt mir gerade ein.
Ja.
Eine Warnung, viele Leute benutzen ja das Nexus 5 noch, das Juli-Update, was Google jetzt im Moment gerade verteilt, hat einen ganz, ganz bösen Bug. Das vielleicht besser nicht installieren, das macht die Hörerlautstärke so leise, dass man hinterher nicht mehr telefonieren kann.
Okay.
Und leider kann man es auch an den Knöpfen nicht lauter machen. Also wir haben das hier jetzt bei ein paar Handys vorhin in der Redaktion ausprobiert und die waren alle betroffen. Also wer Nexus 5 hat, den Juli-Patch vielleicht lieber nicht installieren. Okay. Bis Google gemerkt hat, dass das ein
scheiß Update ist. Klang jetzt ein bisschen so wie eine Falschfahrermeldung oder so.
Ja, also genau.
Okay. Ja, wieder zurück zum Programm. Was ist denn los mit den Pokémons, Kino?
Endlich.
Hättest du nicht sagen können, läuft das auch auf Android N? Pokémon.
Ich verzichte mittlerweile auf Übergänge einfach.
Pokémon ist der größte... das populärste Computerspiel, würde ich sagen, im Mainstream seit der Erfindung des Computerspiels. Nee, ohne Scheiß. Ich meine, okay, es gab in den 80ern wahrscheinlich schon mal so einen Hype um Pac-Man oder so, dass auf einmal das überhaupt Computerspiele kam.
Ja.
Aber seit ich Kind bin quasi, habe ich sowas noch nicht erlebt. Also, dass die... die Lokalzeitung, da wo ich früher gewohnt habe, in Ostfriesland, dass da der Hauptartikel steht, ist Harlingerland im Pokémon-Fieber und hier die Fernsehteams ein- und ausgehen, um Experten zu interviewen und Politiker sich irgendwelche Facebook-Posts machen, um sich bei der Generation Pokémon einzuschmeicheln.
Stimmt, aus Israel kam irgendwas, ne?
Ja. Ich erinnere mich gerade an so einen SPD-Abgeordneten, der irgendwie, vor der SPD-Geschäftsstelle habe ich ihn so und so gefangen.
Habe ich auch gesehen. Aber wer ist in Generation Pokémon eigentlich?
Ja,
wir offensichtlich ja schon.
Ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, von 15 bis 45 jeder, ne?
Ja, aber das zeichnet ja diese riesen erfolgreichen Franchises wie Star Wars oder so aus, dass sie erstmal die immer wieder mit jedem Reboot sozusagen die junge Generation ansprechen, aber auch immer noch die ganzen Nostalgiker mitziehen. Mhm. Und Pokémon gibt es ja nun schon seit 20 Jahren und die Leute, die damals da gespielt haben, die haben ja irgendwann aufgehört, aber jetzt, wo was ganz Neues kommt, da haben sie jetzt auch wieder Bock drauf. Also ich habe das Gefühl, dass die Leute, die man so in der Stadt sieht, die Pokémon spielen, das sind eher nicht die Kids, sondern ich würde sagen, das ist so 25 bis 35 so.
Ja, gestern nach Hause gefahren bin, standen genau hier vor den Fenstern, standen zwei Jungs rum und haben irgendwelche Pokémon gejagt.
Ah, ja, okay.
Und die waren halt, weiß nicht, 12, 13 Jahre alt oder sowas. Also ich stimme dir dazu, glaube ich, dass es einfach eine unheimlich breite Zielgruppe hat,
offensichtlich. Ja, aber jedenfalls dieser Mainstream-Erfolg, da kann ich mich nicht dran erinnern, dass ein Technikthema in der letzten Zeit so krass gewesen. Ja, vor allem, du kannst auch in die echte Welt gehen und dann siehst du, in der einen Riede sind irgendwelche Gruppen mit Bollerwagen umgefahren und haben irgendwas. Also, und da finde ich einfach, egal ob man, natürlich finden wir das auch, also finde ich das auch schon ein bisschen nervig, natürlich.
Ja.
Und viele Kollegen finden es auch nervig. Aber ich finde, das ist irgendwie unsere Pflicht als technikaffine, als Technikerklärer sozusagen, uns damit auseinanderzusetzen. Und
machen wir auch gerne.
Und macht auch ein bisschen Spaß.
Nee, ja. Das stimmt aber schon. Ne? Also den Hype finde ich auch tatsächlich krass. Also wie viele Fernsehteams wir jetzt hier hatten, die Interviews haben wollten, das hatten wir selbst zu besten Erpressungstrojaner-Zeiten nicht, ne? Dass da so ein großes mediales Interesse ist.
Mir fällt gerade ein, also nur vorsichtshalber, falls es irgendjemanden von unseren Zuhörern oder Zuschauern gibt, der halt das noch nicht mitbekommen hat, was bei Pokémon passiert ist, Pokémon Go. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz beschreiben, warum wir jetzt überhaupt darüber sprechen.
Pokémon ist eine Rollenspiel-Spieleserie.
Ja, ganz so weit brauchst du vielleicht nicht anfangen. Aber.
Okay, bei Pokémon geht es darum, traditionell, also auch in den Serien und in den Sammelkarten, dass man, dass Pokémons kleine Monster sind, Pocket-Monster, und die kann man indem man Pokebälle auf die drauf wirft, kann man die, haben wir gerade, das ist glaube ich ein stilisierter Pokeball. Ja.
Hier ist auch ein Pokémon für Arme.
Ja, besser, das hatten wir nicht. Und man kann diese Pokémons einfangen mit diesen Pokebällen.
Und es ging mir eigentlich auch eher darum, dass du mal erzählst, dass jetzt eine App draußen ist, die jetzt halt spielen kann.
Okay. Ja, da ist jetzt eine App draußen, mit der man also das war bislang, wie gesagt, ein vor allem Nintendo, also auf unterschiedlichen Gameboy-Generationen.
Gameboy Color, glaube ich, war das erste, ne?
Genau. Und auf später, also es gab immer wieder Updates, eigentlich immer das gleiche Spiel, wenn man ehrlich ist. Würden mir jetzt die Fans natürlich sagen, oh, ganz anders, aber das Spielprinzip ist gleich geblieben und dann gab es Sammelkarten und dann gab es Fernsehserien und jetzt hat Nintendo zusammen mit Niantic Labs, das sind die dieses Ingress gemacht haben, eine Augmented Reality Version von Pokémon gemacht. Die funktioniert so, dass man die App auf seinem Handy startet und dann in die echte Welt geht und in der echten Welt an bestimmten Orten kann man dann Pokémon finden, sozusagen. Also
man hat richtig so eine Karte auch, ne, mit echten Straßen drin und so eingezeichnet, ne?
Genau, basiert auf Google Maps.
Google-Maps-Karte, ja.
Und dann kann man die, dann sieht man die, kann man die einsammeln und als Feature, was man, wenn man das länger als eine Stunde spielt, sofort ausschaltet wieder. Die haben so eine Augmented Reality-Funktion, dass man das Kamerabild sieht auf dem Display und da hüpft dann so einigermaßen perspektivisch korrekt das Pokémon rum. Aber das Besondere an diesem Spiel ist, dass es eben, dass die Spielwelt die echte Welt ist. Also, dass man an bestimmte Orte gehen muss, um zum Beispiel Items zu kriegen. Das sind die sogenannten Pokestops. Und dann gibt es noch an noch weniger Orten Arenen, wo man dann endlich dann auch seine Pokémons, die man aufzüchtet und besser macht, gegen andere Pokémons antreten.
Also wie auf dem Gameboy bloß
in eine Detailkamera legen?
Wie auf dem Gameboy bloß halt, dass du in der realen Welt rumläufst, ne?
Genau.
Das kann man wahrscheinlich ohnehin nicht erkennen.
Ja,
also da fliegt dann halt ein Vogel in deiner Wohnung.
Wir glauben es dir, Stefan.
So, und das Interessante daran.
Jetzt geht hier schon wieder dieses Pokémon-Gedisse los.
Das Interessante daran ist, dass das eigentlich komplett auf Ingress basiert. Das auch von Niantic Labs ist. Niantic Labs ist nicht mehr Google. Das ist ein Google-internes Startup gewesen, hat sich dann aber abgespalten von Google.
Das ist ein Entwicklerstudio für Spiele?
Nee, das war eigentlich so ein experimentelles Startup von Google, die AR-Spiele machen wollten. Erzähl.
Das ist das, was Hannes gerade gesagt hat, aber ich will jetzt nicht
auf diese Diskussion einsteigen. Du hast ein Entwicklungsstudio für Spiele gesagt, aber das würde ich so nicht sagen, weil die...
Sondern?
Weil die auch, die haben zum Beispiel auch Field Trip gemacht. Das war die erste App und das ist kein Spiel gewesen. Ja. Und der John Hankey, der das gegründet hat, das ist auch der Kopf von Google Earth übrigens. Und Google Earth ist ja eine der genialsten Sachen, die Google gemacht hat, meiner Meinung nach, weil am Anfang haben alle gesagt, sonst könnt ihr euch noch daran erinnern, da hat man immer diese teuren CD-ROMs gekauft mit den Satellitenbildern, irgendwie so 20 CDs für, weiß ich nicht, und dann gab es das auf einmal alles im Internet und man hat sich gefragt, wieso wollen die denn da Geld, wie können die denn da Geld mit verdienen? Und inzwischen ist Google Maps sehr lukrativ für Google, weil du kein Telefonbuch mehr benutzt, sondern du tippst irgendwie in Google Maps ein, keine Ahnung, italienisches Restaurant sowieso und tippst auf den Hörer und rufst da an. Also zumindest mache ich das so. Also da verdient Google schon viel Geld für. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Typ hat auf jeden Fall das gemacht und das finde ich ganz interessant, dass Ingress eigentlich, das war schon populär, ne? Das haben hier in der Redaktion auch viele gespielt, aber jeder Nicht-Nerd hat sich das einmal angeguckt und gesagt, das kapiere ich nicht. und hat es wieder weggelegt. Und
das war so mit Portalen da oben draußen und so, ne?
Ja, das würde jetzt den Rahmen sprengen.
Okay, Kurzfassung ist so, aber es ist so eine Mischung aus Risiko und Geocaching, also das Brettspielrisiko, wirklich strategische Punkte
ja,
aber besetzen.
Ist ja genauso wie bei Pokémon.
Ja, ich sage, ja, genau. Pokémon ist ja eigentlich auch wirklich also das gleiche
so wie Pokémon. Ja, das finde ich nicht. Also ich finde das eigentlich überhaupt nicht. Also das
doch schon.
Der ganze, man merkt halt, dass das ganze Fundament, also die Server-Geschichten und die Orte, das basiert alles auf Ingress. Also das heißt auch die Pokestops und die Arenen, das sind alles Portale aus Ingress, die User eingereicht haben. Das geht jetzt nicht mehr, aber das ging über anderthalb Jahre, dass User sozusagen besondere Plätze fotografiert haben und das eingereicht haben und das wurde dann zum Portal gemacht. Dadurch, das war ein unglaublich cleverer Schachzug, weil so auf der ganzen Welt diese Punkte sind mit Foto. Also zum Beispiel haben wir hier im Verlag haben wir ein Portal, da hat Stefan das Foto gemacht und das Ding ist jetzt in dem Pokémon-Spiel drin. Er sagt, die haben mich aber nicht um Erlaubnis gefragt.
Ist das gleiche Foto?
Ja, das gleiche Foto. Ach, ja. Und bei Ingress war, erinnerst du dich, bei Ingress war sogar noch dran, das Tannhäuser, wie hieß du nochmal?
Vitalianus. Das steht ja noch dran, ja, bei Pokémon nicht.
Bei Pokémon nicht und daran sieht man ja schon, ich meine, wie clever ist das?
Ja, ja.
Also ich meine, eine Firma, also diese Daten hätte es ja nicht gegeben, dass du sozusagen interessante Orte auf der ganzen Welt geolokalisiert mit Foto und Name in der Landessprache, wo hättest du nicht mal irgendwo kaufen können. Das heißt, da hättest du richtig viel Geld investieren müssen.
Ja. Und so haben die Community hat es freiwillig gemacht.
Richtig. Ne?
Und die Vorgaben bei Ingress waren ja auch relativ klar. Es sollten ja besondere Plätze sein. Ne? Also Denkmäler oder irgendwelche Straßenkunst oder irgendwelche besonderen historischen Gebäude oder so. Es sind halt wirklich ganz oft dann Kirchen und Denkmäler und so. Und da haben die einen riesigen Datenfundus einfach umsonst gekriegt.
Wie so oft bei Google, ja.
Wie so oft bei Google. Den kann man jetzt natürlich prima zweit und dritt und viert verwerten. Ne?
Da kann man jetzt sagen, oh, alles böse und so, aber irgendwie ist das ja eine Win-Win-Situation. Also die Leute haben wahnsinnig viel Spaß mit Ingress gehabt, würde ich sagen. Ne?
Würde ich auch sagen. Dafür haben wir jetzt zwei Pokestops direkt vor der Haustür.
Genau. Und praktisch, hier direkt
einen
hier
vor dem Büro.
Aber es ist natürlich schon irgendwie, also vielen Leuten macht das halt Angst. Also, dass auf einmal so groß, so andere Monetarisierungsmöglichkeiten auftreten. Also, angeblich macht das Spiel ja jetzt schon wahnsinnig viel Geld alleine mit Ingame-Käufen, weil man kann halt so Coins kaufen, womit man sich Items kauft.
Man braucht sie aber nicht.
Man kann das Spiel auch ganz okay spielen ohne, aber ich denke, irgendwann, also ein bisschen Geld ausgeben kann man aber ja auch, ist ja nicht schlimm. So 3-4 Euro gibt man vielleicht schon aus, um seine Itemgrenze oder so ein bisschen zu erweitern, das merkt man schon schnell. Aber es ist völlig klar, dass es bald dass Niantic Labs und Nintendo, beziehungsweise, wie heißen die nochmal, Pokémon
Company?
Pokémon Company, dass die an Ladenketten sozusagen Verträge verkaufen, dass in diesen Ladenketten besondere Items oder Pokémon.
Ja, damit du dann hingehst, um die zu holen und dann vielleicht zu dem Laden. Okay.
Und dass das natürlich Leute anzieht. Das ist ja jetzt schon so, du kannst jetzt schon als Geschäft, wenn du einen Pokestop vor deinem Geschäft hast, dann kannst du zu den Leuten, zumindest habe ich das gehört, ich habe es nicht nachgeprüft, kannst du aber zu Niantic Labs hingehen und sagen, hier, ich möchte gerne, dass da immer Lock-Module an meinem Pokestop dran sind. Und wenn da ein Lock-Modul dran ist, dann werden über eine halbe Stunde Pokémons angelockt. Und du kannst mit denen einen Vertrag schließen, dass während deiner Öffnungszeiten deines Ladens, dass das sozusagen immer aktiv ist. Und das ist garantiert so, dass das Leute anlockt.
Abgedreht. Ja. Also
Lockstoff für Leute.
Ja.
Völlig neue Geschäftsmodelle.
Richtig, das ist aber das, ich finde das eigentlich nicht schlimm. Also ich meine, Geld verdienen ist klar, muss. Was halt ein bisschen problematisch ist, ich denke oder ich gehe ganz stark davon aus, dass auch diese Bewegungsprofile, die man da macht, dass die sehr, sehr, sehr wertvoll sind für Google. Weil man rennt die ganze Zeit mit angeschaltetem GPS durch die Gegend. Und ich glaube auch, in den allgemeinen Geschäftsbedingungen steht, dass sie zumindest anonymisiert an Google gesendet werden. Und das ist natürlich, also so Fußgängerströme zu quantifizieren. Yeah. Das sind wertvolle Daten.
Ja, und vor allen Dingen, das haben sie relativ clever auch umgesetzt mit dem Eier-Ausbrüten-Feature. Du musst, wenn du so ein Ei ausbrütest, dich ja währenddessen bewegen, weshalb die Leute dann, selbst wenn sie es gar nicht spielen wollen, Pokémon kurz anmachen, wenn sie halt irgendwie mit dem Fahrrad oder mit der Bahn zur Arbeit fahren, weil du dich eben bewegen musst, damit die Eier angebrütet werden.
Ja, aber sie versuchen ja ganz stark zu unterscheiden, also wenn du mit der Bahn fährst, das merken sie, da kriegst du keine Kilometer für sozusagen. Hm,
doch, hat schon funktioniert.
Ja, mal so ein bisschen, ja. wenn das System hat. Das
ist wahrscheinlich ähnlich wie bei Google Maps. Ne? Also der weiß ja manchmal, wenn man zu Fuß ist oder per Fahrrad oder so. Und manchmal merkt das auch nicht.
Also ich weiß nicht genau, ob sie auch den Beschleunigungssensor auswerten, um Schritte zu... Aber wenn sie das könnten, wenn sie sagen könnten, da fahren viele Leute mit dem Rad lang, da fahren viele Leute mit dem zu Fuß oder da laufen viele Leute lang. Das kannst du an so Stadtentwickler, die sich überlegen, wo mache ich denn jetzt die neue, keine Ahnung, Bäckereifiliale hin.
Das wo ist wertvoll. Das sind wertvolle Daten, ja. Also ähnliches passiert ja auch schon bei Google Maps mit den Stauwarnungen und sowas.
Genau.
Da ist es ja eine Anwendung.
Ja. Und diese Daten sind ja bares Gold. Und ich meine, ob die Sachen dann vielleicht doch womöglich mit anderen Dingen verknüpft sind, die alle auf meinem Handy sind, da will ich mich jetzt auch nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen.
Ja. Das ist ja auch allgemein die Diskussion bei Smartphones. Das betrifft ja jetzt nicht nur dieses Spiel. Also mich hat es auch, auf dem iPhone habe ich normalerweise die Ortung deaktiviert und auch, ich aktiviere es nur, wenn ich halt wirklich navigiere.
Wenn du Pokémon spielst.
Ja, und dank Pokémon habe ich es jetzt dauerhaft an.
Ja, eine Kollegin von uns genauso, die war so, die hatte immer GPS aus und war so total, hat sie angefangen Ingress zu spielen.
Die kriegen einen immer irgendwann. Ja. Irgendwann kriegen sie einen.
Aber so funktioniert das halt. Ja. Google ist da wenigstens ehrlich. Die sagen so, Leute, wir geben euch jetzt mal was ihr geil findet, könnt ihr euch jetzt überlegen.
Naja, das finde ich nicht, dass sie ganz ehrlich sind, weil du weißt zum Beispiel nicht, was sie damit machen mit den Daten und auch nicht machen werden vor allem. Also so richtig ehrlich ist es nicht.
Da muss ich aber sagen, dass zum Beispiel...
Google, es gibt schlimmere.
Die Bewegungsdaten, ja, du kannst ja, wenn du die Bewegungsdaten wenn du das Logging auch anhast, dann sagt Google auch, da machen wir Dinge mit, aber du kriegst die auch zurück. Du kannst ja auch sagen, Standortverlauf. Dann kannst du sehen, was habe ich eigentlich am 13. Mai gemacht, und das finde ich ein praktisches
Funktion. Aber selbst bei Google Now kannst du ja noch nicht mal richtig hinterfragen, warum kriege ich das jetzt angezeigt.
Das finde ich auch blöd.
Also, ja, das stimmt, aber ich finde trotzdem, dass Google, das finde ich immer noch...
Du kriegst viel dafür.
Ja, du kriegst viel dafür, und sie machen es halbwegs transparent. Ne? Ja. Sie sagen, wir würden das gut finden, wenn ihr eure Standorte die ganze Zeit uns gegenüber freigibt, und im Gegenzug schenken wir euch sowas wie Stauvorhersagen in Waze und Google Maps.
Wobei da
das ist ein fairer Deal.
Ja, also ich finde das schwer zu beurteilen, weil du gar nicht weißt, wie viel deine Daten wert sind.
Ja, genau,
also das stimmt.
Dass ich eine Staumeldung bekomme, dafür aber... ein gesichtsloses Unternehmen im Endeffekt meine Daten für die nächsten 3000 Jahre hat, weiß nicht, ob das ein fairer Deal ist. Also das wird sich rausstellen in den nächsten Jahren. Aber
und wenn du dir das mal überlegst, wenn du dann auch, wenn Mobile Payment losgeht, dass du mit deinem Handy im Laden bezahlst, also wenn das alles verknüpft wird, deine Bewegungsdaten, deine E-Mails, deine, was du wo bezahlst oder so, dann sind diese Datensätze, machen dich komplett transparent. Klar, das ist definitiv gruselig.
Ja, jetzt sind wir aber irgendwie schnell von einem Fun-Game
Horror-Version
gelandet, oder?
Also ich würd auch nicht unbedingt sagen, dass es gruselig ist, aber es ist halt nicht berechenbar, man weiß es nicht.
Genau.
Keine Ahnung, wie sich Google entwickelt in den nächsten Jahrzehnten, ja, was das für ein Unternehmen wird. Also ich spiele auch Pokémon, aber mir ist trotzdem klar, dass es vermutlich besser wäre, das nicht zu tun. Also sag ich jetzt mal. Also ich weiß auch nicht, ob was Schlimmes passiert, aber trotzdem finde ich wichtig, dass man das zumindest im Hinterkopf hat.
Du verlierst die Kontrolle.
Ja Schlimmes passieren und Kontrolle verlieren. Was
muss jetzt weg.
Nein.
Ich klang gerade so. Ja, genau. Ich muss so dringend aufs Klo. Das wird gleich. Nein. Das ist bei Ingress ja schon und selbst bei Geocachern ist es ja schon passiert. Es ist immer so ein bisschen gefährlich, die ganze Zeit auf sein Handy starrend irgendwo über eine Straße
mit dem Fahrrad zu fahren.
Oder mit dem Fahrrad zu fahren.
Was passiert?
Bei Ingress ging es im Prinzip noch, weil du gesagt hast, ich will jetzt zu diesem Portal, und dann konntest du das Handy auch erstmal wieder in die Tasche stecken, bist dahin gelatscht und hast dann weitergemacht. Pokémon ist vom Spielprinzip ein bisschen anders. Es kann jederzeit eins von diesen kleinen Viechern auftauchen, weshalb es sich lohnt, immer aufs Display zu gucken. Und ich habe jetzt halt wirklich schon so viele Leute gesehen, die um ein Haar wirklich auf die Straße gerannt, oder ein Kollege von uns hat es ja gestern auf Facebook gepostet. dass er auf dem Supermarktparkplatz rückwärts ausparken wollte und ihm sind irgendwie auch 5 Kiddies direkt hinter das Auto gesprungen, weil da nun gerade irgendwie ein Taubsi gesessen hat.
Mhm. Es wird Unfälle geben.
Und es wird, glaube ich, massiv Unfälle geben und das ist super gefährlich. Also ich finde es viel gefährlicher als Ingress.
Aber das finde ich, ist dem Spiel nicht anzulassen.
Nein, das ist dem Spiel nicht anzulassen, aber muss man auch mal ein Wort drüber verlieren. Also
das wird eine ähnliche Diskussion sein, wie damals bei Counter-Strike oder sowas. Ja. Sowas wird wieder aufkommen, dass man halt das dann im Zusammenhang bringt und die Spiele alle erstmal
verteufelt. Oder telefonieren am Steuer oder so, das war ja auch erstmal eine Diskussion, weil das sozusagen damals eine neue Technik gewesen ist.
Ganz kurz noch eine Frage, du kennst dich schon besser aus. Es gibt ja noch eine Einstellung, dass das Spiel vibrieren darf. Das hat es bei mir noch nie getan. Also, weil das wäre eine Funktion, wenn du halt rumläufst, dass es dann vibriert, wenn ein Pokémon in der Nähe ist. Funktioniert das
bei dir? Das tut es bei mir. Also, mein Pro-Tipp ist, hier in den Einstellungen
das ist iOS, das
alles Problem. Ausschalten, Musik, Soundeffekte vibrieren an, Batteriesparer, ganz wichtig an. Und dann kann man das, wenn man das Handy umdreht, dann wird das Display gedimmt.
Das funktioniert nicht. Also bei iOS funktioniert es aber alle Fälle nicht. Der dunkelt dann noch ab, wenn man es so hält.
Ja?
Ja, ich habe es sofort wieder ausgeschaltet.
Nee, das funktioniert gut. Und dann kann man nämlich zum Beispiel auch, wenn man im Büro sitzt, dann kann man das Handy so dahinstellen und wenn eins in die Nähe kommt, dann vibriert das.
Okay, vielleicht ist es bei Android einfach besser, die haben halt mehr Rechte, die Apps, und vielleicht funktioniert es auch besser.
Aber vibrieren?
Es vibriert nicht und es schaltet sich auch spontan aus. Bitte? Ah, okay, also bei unserer Regie funktioniert es, das heißt, es liegt an meinem Gerät.
Und ich wollte nur noch mal ganz kurz sagen, weil du immer sagst, das ist das gleiche wie Ingress. Ich finde ganz interessant an Ingress echt, wenn man Leuten das zeigt, die sind sofort abgeturnt, weil es einfach Wahnsinn, du musst dich damit echt beschäftigen, um das zu verstehen. Und bei Pokémon, die Progression des Spiels ist so langsam, dass jeder fängt das an, oh süß, ein Pokémon, das fange ich ein. Und denkt dann so, ja gut, das ist der Sinn des Spiels, ist Pokémon sammeln. Ja. Dann versteht man irgendwann, die kann ich auch hochleveln. Und dann irgendwann versteht man, die level ich hoch, weil ich damit in Arenen kämpfe. Also
es gibt eine Lernkurve.
Eine ganz langsame, schön flache Lernkurve gibt es.
Ja. Aber dann, danach ist das Spiel trotzdem genauso wie Ingress. Die Arenen sind jetzt auch nichts anderes als Portale und ob ich nur Pokémons reinmache, damit sie meiner
Partei gehören. Also Keno und Stefan diskutieren das jetzt gleich noch aus.
Also ich finde, es ist strategischer.
Ich glaube, Keno hat den höheren Level, deswegen wird es wahrscheinlich zugunsten von ihm ausgehen. Bei Ingress weiß ich es nicht. Ich aber wir sehen uns nächste Woche
oder
wieder.
Oder 7?
11.
Bitte?
Was? Level 11.
Was? Ja, das musst du jetzt noch.
Du?
Weniger.
Und du?
Okay. Ich bin Level 3.
Oh. Vize.
Ciao.
Tschüss. Achso, war schon. Können wir jetzt Pokémon spielen? Endlich.
Endlich.